Grüß Gott und herzlich willkommen hier bei Radio Horeb zur Sendung Spiritualität. Herzlich willkommen alle Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Ich bin Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt eingeschaltet haben. Entscheidung für Ostrom, das ist heute unser Thema, die bulgarische Kirche. Und darüber sprechen wir heute mit Herrn Magister Norbert Dufner. Er ist uns aus Rankweil in Österreich zugeschaltet. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Herr Magister Dufner.
Grüß Gott.
Sie haben zu dem Thema Entscheidung für Ostrom, die bulgarische Kirche, ein Skript vorbereitet, ein Referat vorbereitet. Wir freuen uns nun auf Ihre Ausführungen.
Bitte schön. Erstens, erstes Kapitel. Die bulgarische Kirche, Mutterschoß der orthodoxen slawischen Kirchlichkeit und Kultur. Ein Zitat aus der Heiligen Schrift, aus dem Brief des Apostel Paulus an die Korinther. Es gibt, wer weiß, wie viele Sprachen in der Welt, und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun den Sinn der Laute nicht kenne, bin ich für den Sprecher ein Fremder, wie der Sprecher für mich. Da ihr nach Geistesgaben strebt, gebt euch Mühe, dass ihr damit vor allem zum Aufbau der Gemeinde beitragt. Diese Worte des heiligen Paulus, der Völkerapostel genannt wird, stelle ich hier an den Anfang dieser Sendung über die bulgarische orthodoxe Kirche. Also die Kirche des bulgarischen Volkes, wie sie uns in der Geschichte begegnet. Fast gleichzeitig mit der Annahme des christlichen Glaubens nahm ihr Fürst bzw. Khan Boris die Schüler der Slawenapostel Kyrill und Method auf, die aus dem Großmärischen Reich vertrieben wurden. Hier konnten die heiligen Kliment, Naum, Angelari, Murat und Sava unter der wohlwollenden Förderung des Herrschers das Werk der Slawenapostel fortführen und weiterentwickeln. Die Einpflanzung des christlichen Glaubens durch den Gebrauch der Muttersprache im Gottesdienst und damit in der Verkündigung. Sie legten dadurch das Fundament auch für die Entwicklung der Literatur slawischer Völker in der östlichen Hälfte Europas. Da eine zweites Kapitel. Die bulgarische Kirche und allgemeine Probleme der Kirchengeschichte. Die Geschichte des bulgarischen Volkes und seiner Kirche ist eng verbunden mit wesentlichen Grundzügen der Kirchengeschichte im Allgemeinen, wie der Struktur, dem Verhältnis von Ortskirche und Universalkirche, der Beziehung zwischen weltlicher Macht und geistlicher Leitung, weltlichen und geistlichen Machtinteressen und Konflikten, kulturellen Einflüssen und Impulsen, innerkirchlicher Kritik und Unterdrückung, politische und kulturelle Blüte und auch Verfall, aber auch Wiedergeburt und Besinnung auf die eigenen Werte. Auch Spielball der Mächte und Versuche, eigene Wege zu gehen.
Lasst uns beten zum Herrn, um den Frieden von oben und das Heil unserer
Seele. Kapitel. Frühes Christentum an der unteren Donau und im Schwarzen Meer. Dieser Aspekt berechtigt, ja fordert auch einen geschichtlichen Ansatz vor der eigentlichen Entwicklung des bulgarischen Volkstums. Auch die Berufung auf den heiligen Apostel Paulus als erste Verkündigung der Frohbotschaft in Bulgarien erlaubt einen früheren Ansatz der bulgarischen Kirchengeschichte. Die Stadt Philippi, in der der heilige Paulus die erste europäische Gemeinde gegründet hat, liegt ja in der Nähe der griechisch-bulgarischen Grenze, wohl auf der griechischen Seite. Land zwischen der unteren Donau, dem Schwarzen Meer und der Ägäis war seit dem 1. Jahrtausend vor Christus die Heimat der indoeuropäischen Thraker. Um die Zeitenwende wurde es von den Römern besetzt, die das Land auf die beiden Provinzen Thrakien und Mösien aufteilten. Die Christen dieser Region waren damit auch von der Verfolgung, vor allem in der Zeit des Kaisers Diokletian, betroffen. Der Sieg Konstantins an der milvischen Brücke vor Rom, das Toleranzedikt von Mailand 313, welches die Verfolgungszeit beendete, und die Verlegung der Hauptstadt des Reiches von Rom an den Bosporus, wo die alte griechische Stadt Byzantion den neuen Namen Konstantinopel erhielt, waren Weichenstellungen des 4. Jahrhunderts, die später für das bulgarische Volk von existenzieller Bedeutung werden sollten. Kapitel: Das Territorialprinzip und die Strukturen der Kirche. Prinzipiell schon in der apostolischen Zeit grundgelegt, hat sich seit dem 2. Jahrhundert in der Kirche eine Ordnung und Struktur entwickelt, die sich im Brief des heiligen Ignatius von Antiochien um 100 nach Christus an die Gemeinde in Smyrna widerspiegelt. Alle sollt ihr dem Bischof gehorchen, wie Jesus Christus dem Vater, und auch dem Presbyterium wie den Aposteln. Die Diakone aber ehret wie Gottes Anordnung. Keiner tue ohne den Bischof etwas, das die Kirche angeht. Nur jene Eucharistie gelte als die gesetzmäßige, die unter dem Bischof vollzogen wird, oder durch den von ihm Beauftragten. Damit wird also eine Kirche vorgestellt, unter dem eine autonome Gemeinde, unter der Leitung des Bischofs, die in anderen Gemeinden eine ähnliche Struktur auch hat. Die von der Gemeinde gewählten Bischöfe wurden durch die Weihe, zu der drei Bischöfe erforderlich waren, die die Gemeinschaft mit anderen Ortskirchen vertraten, in ihr Amt eingesetzt. Die zunehmende Zahl der Gläubigen und Gemeinden im Römischen Reich erforderte eine weitere Strukturierung, wobei die administrative Einteilung des Römischen Reiches einen natürlichen Rahmen bot. Auf dem ersten Konzil der Kirche, bei dem sich 300 Bischöfe des Römischen Reiches gegen die Lehrmeinung des alexandrinischen Priesters Arius ein verbindliches Glaubensbekenntnis der Kirche formulierten, eben in Nikaia, wurde schon eine erste Rangordnung und Zuständigkeit von wichtigen Bischofssitzen festgelegt. Den ersten Rang hatte der Bischof der Hauptstadt, damals auf jeden Fall noch, Rom. Er war zuständig für den Westen. Den zweiten Rang hatte der Bischof von Alexandrien in Ägypten für Afrika. Und den dritten der Bischof von Antiochien in Syrien für den Osten. Der Aufstieg der neuen Hauptstadt Konstantinopel als neues Rom und die Beachtung der besonderen Bedeutung der heiligen Stadt Jerusalem mündete in der Festschreibung der Pentarchie, also der Fünferherrschaft, der fünf Patriarchensitze im Römischen Reich, beschlossen durch das Konzil von Chalkedon 451 nach Christus. So lautete also Rom, Konstantinopel, Alexandrien, Antiochien und Jerusalem. In der heutigen Hauptstadt Sofia, im 4. Jahrhundert war das die Stadt Serdica, fand im Jahre 343 eine Reichssynode statt, Sie sollte die Beschlüsse von Nicea bekräftigen und die Einheit zwischen den verschiedenen Parteien unter den Bischöfen wiederherstellen. Bald waren aber nur noch westliche Bischöfe vertreten, die wichtige Kanones, also Paragraphen, bezüglich der Vorrechte des Bischofs von Rom beschlossen. Fünftes Kapitel. Historische Weichenstellungen zwischen Ost und West. Folgenschwer sollte die Aufteilung des Römischen Reiches unter den Söhnen des Kaisers Theodosius des Großen sein im Jahre 395, wobei die Drina, heute Grenzfluss zwischen Serbien und Bosnien, die Grenze zwischen Westrom und Ostrom bildete. Die Wanderung der germanischen Völker, angestoßen durch das Eindringen des asiatischen Reitervolks der Hunnen, führte im Westen dann schließlich zum Untergang des Römischen Reiches. Gegenüber den Königen der arianischen Germanenreiche musste der Bischof von Rom nicht nur geistig, sondern auch mit seinem weltlichen Gewicht der Persönlichkeit die Position der katholischen Untertanen vertreten. Da die militärische Macht des römischen Kaisers in Konstantinopel meistens zu schwach war. Sechstes Kapitel: Slawische Stämme und das Turkvolk der Proto-Bulgaren. Um 600 wurde in Europa dann auch die slawische Völkerwanderung spürbar. Die ethnische, also volksmäßige Zusammensetzung der Bevölkerung im östlichen Mitteleuropa und Südosteuropa nachhaltig veränderte. Sie erfolgte teilweise friedlich, teilweise kriegerisch und erfasste fast ganz Südosteuropa. Zum Problem erwuchs diese Zuwanderung für das nun Oströmische Reich, als sich ein Teil eines Turkvolkes, das in der Geschichtswissenschaft als Proto-Bulgaren bezeichnet wird, aus dem Raum zwischen dem Kaspischen Meer und dem Schwarzen Meer zuwanderte und sich mit den slawischen Stämmen im Raum der römischen Provinz Mösien verband. Der oströmische Kaiser Konstantin II. Sah sich im Jahre 681 gezwungen, mit Khan Asperuch Frieden zu schließen. Diesen Friedensschluss betrachten die Bulgaren als Geburtsstunde ihres Staates. 681. In den kommenden eineinhalb Jahrhunderten konnten die proto-bulgarischen Herrscher, die dem Staat ihren Namen gaben, aber mit ihrem Volkstum in der slawischen Mehrheitsbevölkerung allmählich aufgingen, ihren Machtbereich in Südosteuropa immer mehr auf Kosten des Oströmischen Reiches ausdehnen. Übrigens, der Begriff Byzantinisches Reich ist zwar geläufig und ich kann auch nicht vermeiden. Er entspricht aber nicht dem Selbstbewusstsein der Betroffenen, die sich nämlich als Römer, griechisch Romei, betrachteten, also als legitime Fortführer des Imperium Romanum, griechisch Basilia ton Romeon, und spricht deshalb auch mitunter von Romäern. Kapitel: Die Annahme des christlichen Glaubens und das erste bulgarische Reich. Im Herrschaftsbereich der bulgarischen Khane war der christliche Glaube nicht untergegangen, sondern blieb im romanisch und griechisch sprechenden Bevölkerungsteil erhalten. Die Balkanhalbinsel gehörte bis zur Regierungszeit Kaiser Leos III., 717 bis 741, da wird der Isaurier, fälschlicherweise Isaurier oder richtiger Syrer genannt, zum Jurisdiktionsbereich des römischen Bischofs und Patriarchen des Abendlandes, also des Papstes. Sein Stellvertreter war der Erzbischof von Thessaloniki. Die wachsende Entfremdung zwischen der westlich-lateinischen und der östlich-griechischen Christenheit, die in dieser Zeit zunehmend spürbar wurde, sollte auch den Weg der bulgarischen Christenheit bestimmen. Eine Aufzählung der Faktoren dieser Entfremdung bzw. des Verlustes der Liebe würde diesen Rahmen aber heute sprengen. Aber einigen werden wir begegnen. Wie im Westlichen konnte auch im östlichen Europa die Präsenz der Kirche die heidnischen Herrscher in den jungen Staatsgebilden nicht unberührt lassen. Zweifellos spielten nicht nur religiöse Motive, sondern auch ganz massiv politische Überlegungen bei der Entscheidung für den christlichen Glauben eine wichtige Rolle. Wenn in der Geschichtsschreibung nur diese Motive genannt werden, bedeutet das nicht, dass nicht auch religiöse Beweggründe mit im Spiel waren. Wo suche ich eine Unterstützung gegen einen feindlichen Nachbarn? Dieses diplomatische Spiel begegnet uns auch hier, fast gleichzeitig in der Mitte des 9. Jahrhunderts. Einmal ist es das Großmährische Reich. Der Fürst des Großmährischen Reiches, Rastislav, Nachbar des Ostfränkischen Reiches, später des Deutschen Reiches, bittet den Kaiser in Konstantinopel um sprachkundige Missionare für sein Volk. Dieser sendet das Brüderpaar Konstantin, er trägt später den Mönchsnamen Kyrillos, und Methodios, die beide aus Thessaloniki stammen, in das Reich der Mera. Für beide ist es selbstverständlich, dass die Verkündigung der frohen Botschaft, die gerade auch im Gottesdienst in verschiedenen sprachlichen Formen in Gebet und Hymnen geschieht, nur in der Sprache des Volkes sinnvoll ist. Konstantin bzw. Kyrill entwirft dafür auch eine eigene, dem slawischen Lautbestand angepasste Schrift. Beide haben es mit einer Forderung zu tun, damit zu kämpfen, wonach für den Gottesdienst nur die drei Sprachen der Kreuzinschrift zulässig seien, nämlich Hebräisch, Griechisch und Lateinisch. Wie oben schon angemerkt, das Wirken der Slawenapostel scheitert in mehreren am Widerstand des westlichen, lateinischen, ostfränkischen Episkopats. Obwohl das Wirken des heiligen Methodius nach dem Tod des heiligen Kyrillos als Erzbischof vom Papst oder von Päpsten unterstützt wird. Fast gleichzeitig nimmt der bulgarische Khan Boris Kontakt mit Rom auf. Priester aus dem Westen beginnen im Bulgarenreich mit ihrer missionarischen und seelsorgerlichen Tätigkeit. Der Wunsch des Khans nach einem weitestmöglich unabhängigen obersten Bischof wird aber von Rom nicht erfüllt. Da er schon 864 von griechischen Priestern auf den Namen Michael die Taufe empfangen hatte, Kaiser Michael von Konstantinopel war sein Taufpate, wendet er sich wieder an die Kirche von Konstantinopel. Den gefährlichen Nachbarn wollte er eigentlich eher meiden. Den für Bulgarien geweihten Bischof Josef, einen Griechen im Rang eines Erzbischofs, zusammen mit Priestern und Mönchen entsenden. Das 8. Ökumenische Konzil, das 4. Konzil von Konstantinopel, 870, unterstellt die bulgarische Diözese der Jurisdiktion von Konstantinopel.
Lasst uns geziemend und ehrfurchtsvoll stehen, haben wir auch, dass wir das heilige Opfer darbringen in Frieden.
Die Gnade des Friedens, das Opfer.
Es war ein Geschenk des Himmels, dass die Schüler des Slawenapostel zur Verfügung standen, die die Kirche des Bulgarischen Reiches, die der Kirche des Bulgarischen Reiches ein geistiges Fundament legen konnten, das zum Vorbild aller Kirchen der griechisch-byzantinischen Christenheit, insbesondere der Kirche der Rus, also späteren Russland, werden sollte. Russland, Ukraine, Weißrussland. Der heilige Kliment und der heilige Naum entfalteten eine reiche literarische und organisatorische Arbeit in den Zentren Breslau, wohin Fürst Boris die Hauptstadt verlegte, und Ohrid, das im heutigen Makedonien liegt, aber das also damals auch zum Bulgarischen Reich gehörte. In diesem Umkreis wurde die vom heiligen Kyrill entworfene schwierige Schrift, Glagolitsa genannt, durch eine von der griechischen Minuskel abgeleiteten Schrift ersetzt, die als Kyrillitsa oder kyrillische Schrift noch heute von den orthodoxen slawischen Völkern verwendet wird. Eine Reichsversammlung im Jahre 1893, auf der Fürst Boris bzw. Michael seinen Sohn Simeon zum Nachfolger einsetzt, beschloss an der Stelle der griechischen Sprache das Slawische, also in der Form des Altbulgarischen, des Altkirchenslawischen, als Amts- und Liturgiesprache einzuführen. Die Regierungszeit Simons I. im frühen 10. Jahrhundert kann sowohl außenpolitisch als auch innenpolitisch als erster Höhepunkt der bulgarischen Geschichte bezeichnet werden. Dank seiner Ausbildung in Konstantinopel war der Herrscher umfassend gebildet. Erfolgreiche Kriegszüge ließen ihn zum Herrn der Balkanhalbinsel werden. Auch das heutige Rumänien gehört dazu. Er beanspruchte den Titel eines Selbstherrschers der Bulgaren und Rumäer. Mit dem Herrschertitel Zar, abgeleitet von Caesar, rückte er auf die gleiche Höhe wie der Herrscher in Konstantinopel. Dem entsprach natürlich auch die Erhebung des Erzbischofs zum Patriarchen, womit das System der traditionellen Pentarchie durchbrochen wurde. Dies sollte dann auch bahnbrechend sein für spätere Entwicklungen. Blütezeiten werden immer wieder von Symptomen des Sittenverfalls begleitet. Mit seinem asketischen Leben gab der heilige Johannes von Rila, Ivan Rilski, darauf eine Antwort. Das Kloster Rila wurde zu einem Mittelpunkt des geistigen Lebens. Überhaupt war die Übernahme der monastischen Tradition auch der Grundstein zu zahlreichen Klostergründungen. Diese wurden zu geistigen, kulturellen und karitativen Zentren. Bulgarien, Abstieg und Teil des Oströmischen Reiches. Achtes Kapitel. In der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts erlebt das erste Bulgarische Reich seinen Niedergang. Der Samuel konnte die westliche Hälfte des Reiches, also in dem heutigen Makedonien, dort konnte er also wieder noch einmal die Kräfte des Staates sammeln. In Kaiser Basileus II. War er aber mit einem energischen Herrscher konfrontiert, der entschlossen war, das Bulgarische Reich zu beseitigen. Und das gelang ihm auch 1018. Bulgarien wurde also wieder in das Römische Reich eingegliedert. Der oberste Bischof verlor zwar seinen Titel Patriarch, blieb aber als Erzbischof von Ohrid Oberhaupt einer autonomen, halb selbstständigen Kirche. Diese nebenbei gesagt wurde diese erst 1768 aufgehoben. Der höhere Klerus war nun wieder von den Griechen gestellt. An die Stelle des Slawischen trat das Griechische als Amts- und Liturgiesprache. Nur die Klöster und der einfache Klerus blieben Hort des Bulgarentums.
Lasset uns dann sagen dem Herrn.
Nein. Eintrittskapitel. Das Zweite Bulgarische Reich, 1186 bis 1393. Das Zweite Bulgarische Reich nahm seinen Anfang im erfolgreichen Aufstand der Brüder Asen und Peter. Man sprach dann von den bei Nachfolgern von Aseniden, die einer bulgaren Familie entstammten. Sie und später ihr Bruder Kaloyan konnten dank der Schwäche des Oströmischen Reiches wieder ein selbstständiges bulgarisches Staatswesen herstellen. Im Zusammenhang mit dem vierten Kreuzzug, der sich ja gegen Konstantinopel wandte, wurde eine Union geschlossen, die aber bald wieder beendet wurde. 1235 wurde das bulgarische Patriarchat wieder errichtet. Im 14. Jahrhundert erlebte Bulgarien unter Zar Iwan Alexander wieder eine kulturelle Blüte, deren Mittelpunkt die jetzige Hauptstadt Turnovo war. Architektur, Kunst, Literatur, Musik und geistliches Leben haben deutliche Spuren hinterlassen. In die orthodoxe Kirchenmusik ging hier auf der Bulgarski Raspev, also die bulgarische Gesangsweise, ein und hat in Russland, da wurde in Russland weiter ausgebaut, weiterentwickelt. Eine besondere Rolle spielte das Kloster Kilifarevo, aus dem bedeutende Persönlichkeiten wie der letzte bulgarische Patriarch dieser Periode, Eftimi, dann der spätere Metropolit von Moskau, Kyprian, und auch der spätere Metropolit von Kiew, Grigori Zamblak, hervorgingen. Der letztere hatte am Konzil von Konstanz teilgenommen.
Lasst uns alle aus ganzer Seele sprechen, aus ganzem Herzen lasst uns sprechen.
Zehntes Kapitel: Bulgarien unter dem Türkenjoch. Am Ende des 14. Jahrhunderts bereitete das aufstrebende Osmanische Reich der Türken den christlichen Reichen in Südosteuropa ein Ende. Auch für die Bulgaren war die Schlacht auf dem Amselfeld, Kosovo-Polje, wo ein serbisches Heer dem türkischen Heer gegenüberstand, schicksalhaft. Für die Osmanen war das wichtigste Bollwerk, die hervorragend befestigte Kaiserstadt Konstantinopel, uneinnehmbar. Weshalb man sie zunächst umging. Somit lag die Eroberung Bulgariens am nächsten. Turnovo, das bis zuletzt von Patriarch Eftimi verteidigt wurde, fiel im Jahr 1393. Wenige Jahre später war der letzte bulgarische Widerstand gebrochen. Die Bulgaren mussten nun 500 Jahre unter der türkischen Herrschaft leben, die im Allgemeinen als türkisches Joch bezeichnet wird und negativ charakterisiert wird. Die muslimische Herrschaft bedeutete für die christlichen Untertanen in mehrfacher Hinsicht eine schwere Belastung. Als Anhänger einer Buchreligion standen sie unter dem Schutz des muslimischen Staatswesens, mussten aber dafür Kopfsteuer zahlen. Zahlreiche diskriminierende und demütigende Bestimmungen ließen sie spüren, dass sie Bürger zweiter Klasse waren. Bedrückend war die Knabenlese, was bedeutete, dass männliche Kinder für die Truppe der Janitscharen rekrutiert wurden, bereitgestellt werden mussten, wo sie zu fanatischen muslimischen Soldaten erzogen wurden. Die christlichen Bulgaren sahen sich nun auch wieder mit einer Hellenisierung ihrer Kirche konfrontiert. Entsprechend dem muslimischen Selbstverständnis als Gemeinschaft von Gläubigen, wo die Unterschiede von Rasse, Sprache und so weiter keine Rolle spielen und für die gleichen aus dem Koran abgeleiteten Rechte und Pflichten gelten, wurde diese Vorstellung auch auf die Christen übertragen und dem ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel, die auch bürgerliche Leitung der christlichen Nation, Türkisch Milet, übertragen. Er selbst war dem Sultan gegenüber für die Loyalität der Christen verantwortlich. In der Folge wurden im Osmanischen Reich die orthodoxen Bischofssitze fast ausschließlich aus der Reihe griechischen Kleriker, meistens aus Konstantinopel, besetzt. In besonderem Maß bekamen das die Bulgaren zu spüren. Die slawische Tradition hatte wieder ihr Rückzugsterrain in der Pfarrgeistlichkeit und in den Klöstern, die häufig auch für die Seelsorge zuständig waren. In den Klöstern wurden noch, wenn auch eingeschränkt, die Bildung gepflegt. Obwohl eine zwangsweise Islamisierung muslimischen Vorstellungen widersprach, kam es doch zu vielen Fällen, wo vor allem junge Christen sich gegen Zwangsbekehrung wehrten und für den christlichen Glauben starben. Sie wurden als Neumärtyrer bezeichnet und verehrt. Verschiedentlich kam es auch zu erfolglosen Aufständen der christlichen Bevölkerung. Erfolge hatten diese Aufstände dann erst im 19. Jahrhundert, die dann neuen Staaten in Südosteuropa bildeten.
Noch bringen wir dir dar diesen geistigen Opferdienst für all jene, die gläubig schon entschlafen sind, für die Vorväter, Väter und Patriarchen, Propheten, Apostel und Prediger, Evangelisten, Märtyrer, Bekenner und Asketen, ja für eine jede gerechte, jemals gläubig dahingeschiedene Seele.
11. Kapitel, die nationale Wiedergeburt. Am Beginn der nationalen Wiedergeburt Bulgariens, die dann 1878 in der Bildung eines selbstständigen Staates mündete, standen Schriften, die unter anderem auch von westeuropäischen Impulsen der Aufklärungszeit inspiriert waren. In diesem Zusammenhang hat das Werk des bulgarischen Artusmönches Paisi vom Kloster Chilandar ein besonderes Gewicht. Seine slawo-bulgarische Geschichte, 1762 vollendet, beginnt mit einer Philippika, also einer Brandrede. O uneinsichtiger und schwachsinniger, weshalb schämst du dich, dich Bulgare zu nennen, und liest nicht in deiner Sprache und sprichst sie nicht? Oder hatten die Bulgaren kein Reich und kein Regiment? Aber weswegen, du uneinsichtiger, schämst du dich deines Volkes und fühlst du dich zu einer fremden Sprache hingezogen? Dieses Buch hatte eine sehr nachhaltige Wirkung. Auch für weitere Pioniere der bulgarischen Wiedergeburt waren Klöster Mutterboden ihrer Tätigkeit. Die weitere Entwicklung dieser Bewegung, vor allem auch die politischen Konsequenzen und Entwicklungen, können hier aber nicht zur Sprache kommen. 12. Kapitel, kirchliche Selbstständigkeit. Die feindliche Einstellung der griechischen Hierarchen des ökumenischen Patriarchats gegenüber der slawischen kirchlichen Kultur musste angesichts der eben vorgestellten Bewegung zu einem Konflikt führen. Im Widerspruch zum kirchlichen Territorialprinzip und dem Prinzip des östlichen Kirchenrechts, das für die Bildung einer autokephalen, also selbstständigen nationalen Kirche die staatliche Selbstständigkeit die Voraussetzung ist, wurde durch einen Erlass, Ferman, des Sultans im Jahre 1870 eine autonome bulgarische orthodoxe Kirche als Exarchat gegründet. Die Bewegung war von der bulgarischen Gemeinde in Konstantinopel ausgegangen, wo nun auch der Sitz des Exarchen, also des Oberhaupts der bulgarischen Kirche, eingerichtet wurde. Nun gab es auf dem gleichen Territorium zwei Kirchen, die sich nur durch das persönliche Bekenntnis zu einer bestimmten Nation unterschieden. Das ökumenische Patriarchat sah im Verhalten eine Abweichung, die als Häresie des Philetismus bezeichnet wurde. Philä ist also der Volksstamm. Bezeichnet wurde und brach die Gemeinschaft mit der bulgarischen Kirche ab. Allerdings folgten da andere Auto gefallen nicht unbedingt.
Vor allem gedenke, Herr, unseres hochgeweihten Bischofs, erhalte in deinen heiligen Kirchen in Frieden, Wohl, Ehre, Gesundheit, langem Leben und in der rechten Verwaltung des Wortes deiner Wahrheit.
Ein Nachtrag. Dieses eben geschilderte Problem ist auch das Problem der orthodoxen Diaspora, also vor allem in Westeuropa und auch sonst außer in der ganzen Welt, wo also keine traditionellen orthodoxen Staaten gibt. 13. Kapitel, die bulgarische orthodoxe Kirche im unabhängigen orthodoxen Staat. Nach der Bildung des unabhängigen Fürstentums Bulgaren im Jahre 1879 wurde die bulgarische orthodoxe Kirche in der Verfassung als herrschende Religion bezeichnet. Wobei aber alle möglichen Rechte, einschließlich der Religionsfreiheit, für alle anderen Religionsbekenntnisse garantiert wurden. Im neuen bulgarischen Staat von 1908 bis 1946 dann Königreich bzw. Zarentum, der Herrscher nannte sich Zar, und die Monarchen entstammten der ursprünglich katholischen Familie Sachsen-Coburg-Gotha, Kuari. Also im neuen bulgarischen Staat konnte die Kirche nun ihre seelsorgliche Tätigkeit frei entfalten. Nach der Oktoberrevolution fanden viele russische Theologen Aufnahme im bulgarischen theologischen Hochschulwesen. Die bulgarische Kirche war auch intensiv engagiert in der Förderung der ökumenischen Bewegung und Mitgründerin des Ökumenischen Rates der Kirchen, also des Weltkirchenrates. Im Zweiten Weltkrieg stellte sich der orthodoxe Episkopat schützend vor die jüdische Bevölkerung und verhinderte damit ihre Deportation in die Vernichtungslager. Die durch die Vermittlung des Moskauer Patriarchats wurde auch das Schisma mit dem ökumenischen Patriarchat 1945 wieder beendet. Die Machtergreifung der Kommunisten nach dem Zweiten Weltkrieg bedeutete für die orthodoxe Kirche des Landes wieder eine schwere Prüfung. Zahlreiche Persönlichkeiten der Kirche wurden Opfer der Säuberungsjustiz nach stalinistischem Muster. Die Kirche verlor ihre Besitzungen, sie wurde vom Staat getrennt und auch verlor den Einfluss in der Schule. Das heißt also, mit dem Verlust der Besitzungen waren natürlich auch die materiellen Einkünfte stark eingeschränkt. Gleichzeitig wurde es aber auch für die innen- und außenpolitischen Erfordernisse des Staates in Dienst genommen. Das entsprach ziemlich genau dem der Wirklichkeit auch in der Sowjetunion. Mit der Wahl des Metropoliten Kirill von Plovdiv 1953 zum Erzhierarchen wurde auch die Wiederherstellung des Patriarchates verbunden. Bei der Wahl des jetzigen Patriarchen Maxim im Jahre 1972 hat die staatliche Mitwirkung, Intervention oder wie man immer auch das bezeichnen möchte, eine wichtige Rolle gespielt. Das hat nach der Wende 1989-90 zu heftigen Auseinandersetzungen und einem Schisma innerhalb der bulgarischen Kirche geführt. Das dem Ansehen der Kirche einen schweren Schaden zufügte. Es ging also um die Aufarbeitung eben dieser mitunter etwas bedenklichen Vergangenheit der Mitarbeit mit dem atheistischen Regime. Kirchliches Leben, das kirchliche Leben heute ist aber nun doch wieder erheblich freier, beziehungsweise die neue Situation der Kirche ist von großer Aktionsfreiheit charakterisiert. Es erhält Impulse vor allem aus dem erneuten Mönchtum. Aus ökumenischer Sicht ist natürlich nach der obigen Bemerkung schon auch noch stärker zu bedauern, dass die bulgarische orthodoxe Kirche 1998 den Weltkirchenrat verlassen hat und damit eine ökumenisch-kritische Haltung eingeschlagen hat. Allerdings sind da auch nicht unbedingt alle Bischöfe damit einverstanden, Laien und Priester natürlich auch nicht. Darf ich, bevor ich zum heutigen, zu einigen Zahlen komme, möchte ich noch eine kurze Bemerkung machen. Ich habe bei Radio Horeb ist leider eine CD mit der Liturgie komponiert von einem bulgarischen Komponisten nicht angekommen. Deshalb habe ich im Geiste der Slawenapostel habe ich eine deutsche Liturgie jetzt als musikalisches Element hier spielen lassen. Nach der Verfassung der bulgarisch-orthodoxen Kirche sieht sie sich als untrennbares Glied der einen heiligen katholischen und apostolischen Kirche, wie wir es ja im Glaubensbekenntnis kennen. 85% der 9 Millionen Bulgaren gehören der bulgarischen orthodoxen Kirche an, die heute in 11 Diözesen in Bulgarien und in 2 Auslandsdiözesen organisiert ist. An der Spitze jeder Diözese steht ein Diözesanbischof, die jetzt ähnlich wie in Griechenland auch in Bulgarien Metropoliten genannt werden. Alle Metropoliten bilden zusammen den Heiligen Synod, dessen Vorsitzender der Patriarch ist. Das höchste Entscheidungsorgan in den Fragen der Verwaltung der Kirche ist das Konzil des Kirchenvolkes, das etwa zu gleichen Teilen aus gewählten Laien und Klerikern besteht. In einer Versammlung ähnlicher Zusammensetzung wird auch der Patriarch gewählt und von den Bischöfen bestätigt. Auch der Metropolit als Vierter der Ortskirche, also der Diözese, wird zu gleichen Teilen von gewählten Laien und Klerikern gewählt und dann von den Bischöfen des Heiligen Synod bestätigt. Auf Beschluss des Heiligen Synods, also der Bischofsversammlung, wurde der Sitz des Metropoliten von West- und Mitteleuropa, dessen Diözese 15 Gemeinden in Ungarn, Österreich, Deutschland, Belgien, Frankreich, England, Schweden und Norwegen umfasst, im Jahre 1994 nach Berlin verlegt. Die mehr als 50.000 bulgarischen Gläubigen in Deutschland werden unter der Leitung von Metropolit Simeon von West- und Mitteleuropa durch einen Archimandriten, 3 Priester und 3 Diakone in den Gemeinden von München, Stuttgart, Berlin und Leipzig betreut. Wir wünschen unseren bulgarischen Glaubensbrüdern auch über die Konfessionsgrenze hinweg viele, viele Jahre.
Sie hörten die Sendung Spiritualität, heute mit dem Thema Entscheidung für Ostrom, die bulgarische Kirche. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Magister Norbert Dufner für den Vortrag. Und liebe Zuhörer, wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, die Sendung wurde für Sie aufgezeichnet, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Die Telefonnummer unseres CD-Dienstes lautet 08323 9675120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte 0049 vorab wählen. Dann weiter mit der 8323 9675120. Oder schauen Sie vorbei auf unserer Internetseite www.horeb.org. Dort gibt es die Sendung zum Herunterladen auf Ihren Computer.